Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den ersten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Ich möchte alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Bibelstudientag mit dem interessanten und wichtigen Thema die biblische Lehre über Auserwählung und Zuvorbestimmung. Bevor wir so richtig in dieses Thema eindringen, wollen wir uns mit wichtigen Wörtern und Begriffen aus der Bibel vertraut machen. Ganz wichtig, bevor wir überhaupt dieses Thema angehen können, ist natürlich der Begriff von Gottes Allwissenheit. In 1. Samuel 2, Vers 3 wird Gott genannt ein Gott des Wissens. Ein Gott des Wissens ist der Herr. In Psalm 139 finden wir eine wunderbare Darlegung der Allwissenheit Gottes. Gott weiß alles. Er weiß auch unsere verborgensten Gedanken, die da sind. Aber Psalm 139 macht auch klar, dass Gott weiß, was wir denken werden in der Zukunft. Jedes Wort weiß er. Und es gibt für ihn keine Finsternis. Alles ist für ihn durchleuchtet. Und dann dieser schöne Vers in Jeremia 23, Vers 24, ich lese schon den Vers davor. Bin ich ein Gott aus der Nähe, spricht der Herr, und nicht ein Gott aus der Ferne? Oder kann sich jemand in Schlupfwinkel verbergen und ich sehe ihn nicht, spricht der Herr? Erfülle ich nicht den Himmel und die Erde, spricht der Herr? Hier finden wir den Gedanken der Allgegenwart Gottes im ganzen Universum. Diese Allgegenwart wird ja auch in Psalm 139 zusammen mit der Allwissenheit Gottes behandelt und beschrieben. Die Allgegenwart Gottes beschränkt sich allerdings nicht nur auf diese Schöpfung. Die entferntesten Galaxien schätzt man ja auf eine Distanz von hier aus gesehen von 13 Milliarden Lichtjahren. Also eine Distanz, wo das Licht, das 300.000 Kilometer pro Sekunde zurücklegt, theoretisch 13 Milliarden Jahre brauchen würde, um an den Rand des sichtbaren Weltalls zu kommen. Aber das sichtbare Weltall ist noch nicht das Ende des Weltalls. Gott ist überall im Diesseits gegenwärtig, gleichzeitig, aber wir erfahren, er ist auch im Jenseits. 1. Könige 8, Vers 27, bei der Einweihung des Tempels, sagt Salomo, der Himmel und der Himmel, Himmel können dich nicht fassen. Der Himmel, das ist der Lufthimmel, die Atmosphäre. Und der Himmel, Himmel, das ist das Weltall. Und da sagt er ganz klar, Gott ist nicht auf das Diesseits begrenzt. Der Himmel und der Himmel, Himmel können dich nicht fassen. 2. Korinther 12, 1 bis 4 spricht nämlich über den dritten Himmel, das Paradies. Das ist der Ort, wo Gott seinen Thron hat, seinen Tempel, der Ort des himmlischen Jerusalems. Auch da ist Gott gegenwärtig. In Daniel 2, Vers 28 lesen wir, aber es ist ein Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbart. Also Gott im Himmel meint Gott im dritten Himmel. Gott ist der Diesseitige und der Jenseitige. Oder wenn man das ein bisschen komplizierter sagen will, Gott ist immanent, überall in der Schöpfung gegenwärtig und transzendent. Das ist ein wichtiger Gegensatz zum Beispiel zum Hinduismus. Dort wird ja das Göttliche identifiziert mit der Schöpfung. Aber darum ist das Göttliche im Hinduismus ist nur immanent, nicht transzendent. Wenn die sprechen von transzendentaler Meditation, dann sprechen sie über etwas, das sie gar nicht kennen. Nein, aber der Gott der Bibel ist immanent und transzendent. Und daraus lernen wir, im Gegensatz zum Geschöpf ist Gott nicht Raum und Zeit unterworfen. Daher kennt ihr unfehlbar alles, was in der Zukunft liegt. Aber alle Geschöpfe und selbst die Engel, das heißt also auch Satan und die Dämonen, die sind ja Engel, sie sind Raum und Zeit unterworfen. In Hiob 1, Vers 7 kommt Satan vor Gott und auf die Frage, woher er komme, sagt er, vom Umherstreifen auf der Erde. Also ist er nicht gleichzeitig überall auf der Erde. Und in Daniel 10, die Verse 2 und 12 bis 13 machen deutlich, ein Engel kommt mit 3 Wochen Verspätung und sagt zu Daniel, er sei aufgehalten worden von einem anderen Engelfürsten. Also auch das macht deutlich, Engel sind Raum und Zeit unterworfen, auch wenn sie natürlich viel schnellere Bewegungsmöglichkeiten haben als wir Menschen. Und das bedeutet, auch die Engel wissen nicht die Zukunft, so wie Gott das eben nur wissen kann. Und darum ist es Gottes Ehre und Herrlichkeit, wenn er sagt in Jesaja 45, Vers 11, so spricht Jahwe. Das ist der hebräische Name, den Luther übersetzt mit der Herr, der wörtlich bedeutet der Unwandelbare, der Ewige. So spricht der Ewige, also der Heilige Israels und der es gebildet hat. Über das Zukünftige fraget mich. Nur er weiß die Zukunft. Und in Kapitel Jesaja 46, Vers 10 sagt er, der ich von Anfang an das Ende verkünde, und von alters her, was noch nicht geschehen ist, der ich spreche, mein Ratschluss soll zustande kommen und all mein Wohlgefallen werde ich tun. Also Gott hat nicht nur ein vollkommenes Wissen um die Zukunft, sondern er ist es auch, der handelt im Blick auf die Zukunft so, wie er will. Noch eindrücklicher ist das beschrieben in Jesaja 14, 24, dieses zukünftige Handeln. Jahwe, also der Ewige der Heerscharen, hat geschworen und gesprochen. Wahrlich, wie ich es vorbedacht, also geschieht es. Und wie ich es beschlossen habe, also wird es zustande kommen. Gottes Allwissenheit ist etwas Unbegreifliches für uns. In Psalm 147 steht zum Beispiel, dass Gott alle Sterne mit Namen ruft. Und die geschätzte Zahl im bekannten Universum wird auf 10 hoch 25 veranschlagt. Also eine 1 mit 25 Nullen. In den vergangenen Jahren war einer der schnellsten Computer, einer der 10 Milliarden Rechenoperationen in einer Sekunde vollziehen konnte. In der Zwischenzeit ist man schon wieder schneller. Aber nur so, um einen Eindruck zu bekommen, dieser Computer könnte also in einer Sekunde 10 Milliarden Sterne zählen. Aber um all die Sterne zu zählen, bräuchte er 30 Millionen Jahre. Und so lange lebt ja kein PC. Aber das zeigt ein bisschen etwas von Gottes Größe und Allwissenheit. Und diese Allwissenheit geht sogar weit über das hinaus, was wir jetzt behandelt haben. Gott weiß nicht nur, was genau kommen wird, sondern er weiß auch, was gekommen wäre, wenn. Ja, schlagen wir mal auf, Matthäus 11, Vers 23. Da tadelt der Herr seine Heimatstadt Kapernaum, seine Wahlheimatstadt. 11, Vers 23. Und du, Kapernaum, die du bis zum Himmel erhöht worden bist, bis zum Hades wirst du hinabgestoßen werden. Denn wenn in Sodom die Wunderwerke geschehen wären, die in dir geschehen sind, es wäre geblieben bis auf den heutigen Tag. Also der Herr Jesus sagt, wenn in Sodom, wenn er nach Sodom gegangen wäre, hätte diese Wunder gemacht, die man vor 2000 Jahren in Kapernaum erlebt hätte, dann wären die Sodomiter bereit gewesen, eine Änderung zu vollziehen. Sodom würde immer noch existieren. Also Gott weiß, was geschehen wäre, wenn es anders gewesen wäre. Und das Gleiche wird nachher in den weiteren Versen von Vers 23 im Blick auf Tyros und Sidon gesagt. Das heißt Vers 21. Wehe dir, Chorazin, wehe dir, Bethsaida, denn wenn zu Tyros und Sidon die Wunderwerke geschehen wären, die unter euch geschehen sind, längst hätten sie in Sack und Asche Buße getan. Also auch da wusste er, was im alten Sidon und Tyros geschehen wäre, wenn er dort aufgetreten wäre, so wie er in Chorazin und Bethsaida aufgetreten ist als Messias. Jetzt können wir uns mal vorstellen, also auch in unserem Leben wäre auch vieles anders geschehen, wenn das und das nicht gewesen wäre. Oder wir die Gelegenheit zum Sündigen gehabt hätten, die Gott verhindert hatte. Und Gott weiß also alle Kombinationen. Und dann wäre natürlich auch die ganze Weltgeschichte wäre immer wieder anders abgelaufen. Stellen Sie sich vor, wenn Alexander der Große eben behindert auf die Welt gekommen wäre. Ja, dann hätte er nicht seinen Zug gegen Persien machen können als 20-Jähriger. Oder so kann man sich also alle möglichen Kombinationen erdenken. Und Gott weiß, jede Kombination, die möglich gewesen wäre, weiß er auch. Das gibt einen Eindruck von Gottes Allwissenheit. Das führt uns nun zum nächsten Begriff, zur Vorkenntnis Gottes. Wir lesen ausdrücklich von dieser Vorkenntnis, von diesem Wissen im Voraus aus der Bibel. Da findet sich das griechische Wort Prognosis. Zum Beispiel 1. Petrus 1, Vers 2. Da sagt Petrus den gläubigen Juden aus verschiedenen Provinzen in der heutigen Türkei, sie seien auserwählt nach Vorkenntnis, nach Prognosis Gottes zur Blutbesprengung Jesu Christi. Und gerade im gleichen Kapitel spricht Petrus in Vers 18 von dem Herrn Jesus und sagt, indem ihr wisst, dass ihr nicht mit verweslichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blute Christi als eines Lammes ohne Fehl und ohne Flecken, welcher zwar zuvor erkannt ist, da ist nun das Verb, proginosko, zuvor erkannt ist vor Grundlegung der Welt, aber geoffenbart worden am Ende der Zeiten um euretwillen. Also Gott hat schon vor Grundlegung der Welt im Voraus gewusst, dass einmal sein Sohn, das Lamm Gottes, für unsere Sünden werden sollte. Also auch vor dem Sündenfall war alles klar, dass einmal die Sünde in die Welt kommen würde und dass Christus einmal dann der Sündenträger werden sollte. In Apostelgeschichte 2, Vers 23 spricht Petrus, übrigens wieder Petrus, in seiner Pfingstrede über den Begriff Prognosis und sagt im Blick auf Jesus Christus, diesen übergeben nach dem bestimmten Ratschluss und nach Vorkenntnis, Prognosis Gottes, habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen ans Kreuz geheftet und umgebracht. Gott wusste also im Voraus, dass Christus einmal durch die Masse seines Volkes abgelehnt werden sollte und dass die Römer ihn schließlich ans Kreuz heften und umbringen würden. Wenn wir dazu noch lesen aus Apostelgeschichte 4, Vers 27, da haben wir ein Gebet der Gemeinde von Jerusalem. Und da heißt es, denn in dieser Stadt versammelten sich in Wahrheit wieder deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, sowohl Herodes als Pontius Pilatus, mit den Nationen und den Völkern Israels. Alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hat, dass es geschehen sollte. Also, wir haben gelesen, 2 Vers 23, der Jesus wurde gekreuzigt nach bestimmten Ratschluss und nach Vorkenntnis Gottes. Das sind zwei Dinge. Und jetzt in diesem Gebet wird dieser bestimmte Ratschluss so umschrieben, alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hat, dass es geschehen sollte. Aber halten wir schon mal fest, Vorkenntnis, das Wissen im Voraus und das zuvor bestimmen, das sind zwei verschiedene Begriffe, die die Bibel klar unterscheidet. Es ist nicht dasselbe. Das Verb prognosko, Wissen im Voraus, das wir bereits aus 1. Petrus 1, Vers 20 kennengelernt haben, das bedeutet eben im Voraus wissen, im Voraus kennen, im Voraus wahrnehmen. Im Zusammenhang mit Menschen heißt es im Voraus lernen und auch im Voraus urteilen über etwas. Wir kennen das Wort Prognosis als deutsches Wort übernommen im Zusammenhang mit der Wetterprognose. Und da ist uns allen klar, die Meteorologen, sie erkennen das Wetter im Voraus. Also die wussten schon vor einigen Tagen, dass es jetzt im Frühling wieder Winter werden sollte. Aber wir können ganz sicher sein, dass sie das nicht gemacht haben. Dass sie es nicht bestimmt haben. Also diese Vorkenntnis der Meteorologen hatte keinen Einfluss auf die klimatischen Abläufe dieser Welt. Und so ist es ganz wichtig, es ist auch bei Gott so, durch seine Prognosis übergeht er nicht den Willen und die Verantwortung des einzelnen Menschen, wie wir noch sehen werden. Nun, ein weiterer wichtiger Begriff im Zusammenhang mit unserem Thema ist der Begriff Auserwählung. Wir haben das Wort Auserwählter oder eine Mehrzahl Auserwählte, griechisch Eklektos. Ich habe hier alle Stellen im Neuen Testament zusammengestellt auf dem Skript, wo das vorkommt. Also viele Stellen sprechen über die Auserwählten. Dann haben wir das Tätigkeitswort auswählen, auserwählen, eklego. Ich habe hier auch wieder alle Stellen aus dem Neuen Testament aufgeführt. Also lego heißt da wählen und eklego heißt heraus, aus einer gesamten Menge heraus etwas wählen. Mit anderen Worten, auserwählen bedeutet, Gott hat aus einer Gesamtmenge einen Teil davon gewählt. Eben auserwählt. Was das genau bedeutet, werden wir später sehen. Die Bibel spricht über die Zuvorbestimmung. Das Fremdwort dafür ist Prädestination. Das ist einfach die lateinische Entsprechung. Da haben wir das Tätigkeitswort orizo, das heißt bestimmen. Ich habe hier wieder alle Stellen, wo orizo vorkommt, in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen. Und dann eben das Wort zuvor bestimmen. Das ist dann pro orizo. Pro heißt eben im Griechischen unter anderem vor. Alle Stellen aus dem Neuen Testament habe ich hier auch zusammengestellt. Was bedeutet dieses pro orizo, zuvor bestimmen? Es hat den Sinn, Gott hat im Voraus etwas unabänderlich festgelegt, bestimmt. Das ist zuvor bestimmen. Dann haben wir aber auch den Ausdruck verordnen, griechisch tasso. In Apostelgeschichte 13, 48, da kommen Menschen durch die Predigt des Apostels Paulus zum Glauben und da heißt es, es kamen zum Glauben so viele ihr zum ewigen Leben verordnet waren. Da ist dieses Wort tasso. Dieses Wort tasso kommt in der Apostelgeschichte zum Beispiel auch vor in Kapitel 18, Vers 2, wo es heißt von Kaiser Claudius, er habe verordnet, dass man alle Juden aus Rom hinaus tun müsste. Also verordnen kann gebraucht werden für einen erhabenen Herrscher, der etwas befiehlt und festlegt. Dann ein weiterer wichtiger Begriff im Zusammenhang mit unserem Thema ist der Ratschluss Gottes. Griechisch für Ratschluss steht da jeweils Boulé. Ich habe hier alle Stellen aus dem Neuen Testament, wo Boulé vorkommt. Das bedeutet also ein Willensbeschluss Gottes, der feststeht. Das Tätigkeitswort, das verwandt ist mit Boulé, ist Boulomai. Zum Beispiel in 1. Timotheus 2, Vers 8, das kann man hier auf dem Skript korrigieren, nicht 2, Vers 6, sondern 2, Vers 8, da sagt der Apostel Paulus, ich will nun, dass die Männer an jedem Ort beten. Und da sagt er Bulomai. Also das ist ein apostolisch fester Wille. Das kann man nicht abändern. Aber im gleichen Kapitel kommt ein anderes Wort vor, das auch wollen bedeutet, wie Bulomai. Nämlich das Wort Telo. Nämlich in 1. Timotheus 2, Vers 4, wo es heißt von Gott, welcher will, dass alle Menschen errettet werden. Die Alphasöhner leiten davon ab, ja, wenn Gott etwas will, dann macht ihr es auch. Und darum werden schließlich alle Menschen oder sollen alle Menschen gerettet werden. Aber sie beachten nicht, dass Telo eben nicht diesen Sinn hat. Telo heißt wie Bulomai, ich will. Aber Bulomai heißt, ich will als fester Entschluss, während Telo heißt, ich will oder ich möchte. Also der Sinn ist, Gott möchte, dass alle Menschen errettet werden. Aber es ist nicht ein Beschluss, den er bedingungslos durchführt. Noch einen Begriff möchte ich voranstellen, und das ist der Begriff des Vorsatzes Gottes. Vorsatz, griechisch Prothesis. Also etwas, das Gott im Voraus so hingestellt hat als sein Wille. Und auch da habe ich alle auf dem Blatt alle Stellen, wo Prothesis vorkommt, aufgeführt. Viele Menschen haben sich gefürchtet vor diesen Ausdrücken Auserwählung, Prädestination. Und darum ist es so im Allgemeinen ja auch feststellbar, dass in den Gemeinden sehr wenig über Prädestination gepredigt wird. Aber wir haben mindestens durch dieses Wörterstudium, dieses Begriffsstudium, das wir jetzt vorangestellt haben, festgestellt, die Bibel spricht aber über diese Dinge. Und nicht nur ein, zwei, drei Mal, sondern das Neue Testament ist voll von diesen Begriffen. Ja, die Angst kommt natürlich irgendwie von daher, ja, aber dann steht das Heil nicht allen Menschen offen. Die Möglichkeit zum Heil. Und es gibt Leute, und selbst Ungläubige, die so resigniert reagieren und sagen, ja gut, wieso soll ich mich bekehren? Wenn ich nicht zu den Auserwählten gehöre, kann ich mich ja sowieso nicht bekehren. Also, was soll's eigentlich? Aber nun, und zweitens wollen wir dem Grundsatz nachgehen, den die Bibel lehrt, Gottes Heil steht allen Menschen offen. Da möchte ich zuerst Johannes 3, Vers 16 voranstellen. Ein Vers, der gerade im Zusammenhang mit Evangelisation von zentraler Bedeutung ist. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Also wir leiten ab aus diesem Vers, Gott liebt die ganze Welt, das heißt die gesamte Menschheit, und sandte deshalb für sie seinen Sohn als Retter. Aber dieser Vers macht klar, nur diejenigen, die an seinen Sohn glauben, erhalten ewiges Leben. Aber als gegenwärtiger Besitz, denn es heißt nicht, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben haben wird, sondern auf das jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Das ist Gegenwart. Als gegenwärtiger Besitz für den Glaubenden. Weiter, wir haben bereits angedeutet, 1. Timotheus 2, Gott möchte, dass alle Menschen errettet werden. In Vers 3 heißt es, denn dieses ist gut und angenehm, nämlich das Gebet für alle Menschen und auch für die Obrigkeit, damit wir ein ruhiges Leben haben, das heißt, dass es möglichst keine Verfolgung gibt, Stabilität, weil dann können wir unsere ganze Kraft voll in die Evangelisation investieren. Denn dieses ist gut und angenehm vor unserem Heiland Gott oder Retter Gott, welcher will oder welcher möchte, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Solche, die das ablehnen, dass alle Menschen die Möglichkeit hätten, errettet zu werden, die sagen, alle Menschen bedeuten hier allerlei Menschen, also Menschen aller Gattung. Aber das steht hier nicht. Es steht wirklich alle Menschen. Und das ist so gekünstelt, wenn man aus alle Menschen dann alle Gattung von Menschen machen will. Ja, aber das Ganze wird ja klar durch die umgekehrte Formulierung in 2. Petrus 3, Vers 9, wo klar wird, Gott möchte, dass niemand verloren geht. Der Herr verzieht nicht die Verheißung, wie es etliche für einen Verzug achten, sondern er ist langmütig gegen euch, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Petrus erklärt hier, der Herr Jesus Christus ist noch nicht gekommen als Richter der Welt, weil Gott eben dieser Welt Gelegenheit gibt zur Umkehr. Und er sagt diesen wiedergeborenen Adressaten, denn Petrus schreibt beide Briefe an die gleichen Leute, und er spricht ausdrücklich in Kapitel 1, Vers 4 davon, dass sie wiedergeboren sind. Und da sagt er, Gott ist langmütig gegen euch, der nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Warum ist er langmütig gegen die Gläubigen? Die sind ja schon errettet. Und in Kapitel 1, 1. Petrus 1, Vers 18 hat er ja gesagt, indem ihr wisst, dass ihr nicht durch verwesliche Dinge, sondern durch das kostbare Blut Christi erlöst worden seid. Nun, Gott weiß, wie schlimm es für uns Gläubige ist, im Blick auf all unsere Angehörigen und Bekannten, die noch nicht errettet sind. Und Gott weiß, wie uns das schmerzt und wie uns das bewegt. Und darum heißt es, er ist langmütig gegen euch, der nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Also hier wird ganz deutlich, Gott möchte das Heil für alle Menschen. In Titus 2, Vers 11 lesen wir davon, wie Gott allen Menschen seine rettende Gnade anbietet. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend für alle Menschen. Auch da wieder, dieser Vers bedeutet nicht, dass alle Menschen errettet werden. Aber diese Gnade, die die Rettung bringen soll, die wird allen Menschen angeboten. Sie ist für alle in dieser Welt erschienen. Daraus leiten wir ab, jeder Mensch hätte die Möglichkeit, errettet zu werden. Aber wir müssen festhalten, dennoch werden viele ewig verloren gehen, weil sie Gottes Gnade nicht annehmen wollten. Obwohl ihnen Gott die Gelegenheit und die Möglichkeit gegeben hatte, zur Bekehrung und zum Glauben zu gelangen. Matthäus 25, Vers 46, ganz wichtiger Vers im Blick auf die ewige Pein. Da lesen wir ganz klar in diesem prophetischen Wort, und diese werden hingehen in die ewige Pein, die Gerechten aber in das ewige Leben. Wir sehen also, die Bibel sagt nicht nur als Androhung, es könnte eine ewige Verdammnis geben für die, die nicht glauben, sondern es wird auch deutlich gesagt, es gibt solche, die werden hingehen an diesen Ort, in die ewige Pein. Und wenn die Alphasöhner sagen, ewig bedeutet nicht ewig, dann muss man ihnen sagen, ja, aber dann ist es aber dumm für das ewige Leben. Denn wenn die ewige Pein nicht ewig ist, dann ist das ewige Leben auch nicht ewig. Das wird ja hier in einem Vers gegenübergestellt. Die ewige Pein, das ewige Leben. Die ewige Pein ist so ewig wie das ewige Leben. Und in Offenbarung 20, Vers 11 bis 15, sieht Johannes in der Vision, wie Tote auferstehen werden, vor Gottes weißem Thron erscheinen werden und wie sie dann konkret gerichtet werden. Ich lese nur Offenbarung 20, Vers 15. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Nicht so könnte er in den Feuersee geworfen werden, sondern er sieht in der Vision, wie Menschen wirklich an diesen Ort der Verdammnis hinkommen. Und ganz wichtig ist, dieses Gericht geschieht nach dem, was sie gemacht haben. Offenbarung 20, Vers 12 am Schluss heißt, und die Toten wurden nach dem gerichtet, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Also ein Gericht, das genau dem entspricht, was der Mensch getan hat. Also hat er eine Verantwortung für das, was er getan hat. Nun, ein weiterer ganz wichtiger Punkt. Der Mensch kann Gottes Ratschluss in Bezug auf sich selbst wirkungslos machen. In Lukas 7, Vers 30 sagt der Herr Jesus, die Pharisäer aber und die Gesetzesgelehrten machten in Bezug auf sich selbst den Ratschluss Gottes wirkungslos. Also das sagt Lukas im Zusammenhang mit dem Dienst des Herrn Jesus. Sie machten in Bezug auf sich selbst den Ratschluss Gottes wirkungslos, indem sie nicht von ihm, von Johannes, getauft worden waren. Und diese Taufe war ja verbunden mit Reue und Sündenbekenntnis. Also hier wird gesprochen über die Bulle, über den Ratschluss Gottes. Dieser Ratschluss ist das Heil für eine verlorene Welt. Aber wir sehen, dass der Einzelne in Bezug auf sich selbst diesen Ratschluss, den Gott ausführen wird, für all die, die glauben, wirkungslos machen kann. Er geht verloren. Aber noch zwei wichtige Stellen, die deutlich machen, dass also all diese Bibellehrer, die behaupten, Gott wolle nicht alle Menschen retten. Gott hätte nur einen Teil fürs Heil vorgesehen. Die kann man widerlegen, noch mit diesen zwei eindrücklichen Stellen. Hesekiel 18, Vers 23. Gott sagt, habe ich irgendwie gefallen an dem Tod des Gesetzlosen, spricht der Herr, der Ewige. Nicht vielmehr daran, dass er von seinen Wegen umkehre und lebe. Also da wird ganz klar, Gott hat kein Gefallen am Tod des Gesetzlosen. Das gefällt ihm nicht. Also kann man unmöglich sagen, Gott hätte das als Ratschluss gefasst, ein bestimmter Teil der Menschheit muss verloren gehen. Hesekiel 33, Vers 11, spricht zu ihnen, so wahr ich lebe, spricht der Herr, der Ewige. Ich habe kein Gefallen am Tod des Gesetzlosen, sondern dass der Gesetzlose von seinem Wege umkehre und lebe. Kehret um von euren bösen Wegen, denn warum wollt ihr sterben, Haus Israel? Nun, dieser Punkt führt uns zu einem weiteren Thema, das eng damit verbunden ist. Drittens, das Buch des Lebens. Schon vor längerer Zeit haben wir zu diesem Thema einen Bibelstudientag hier gehabt, über das Buch des Lebens. Also es gäbe auch die Möglichkeit, am Büchertisch diese CD oder Kassette zu bestellen zum Thema. Da haben wir nämlich alle Stellen, die mit dem Buch des Lebens zusammenhängen, behandelt. Oder so weitgehend wie möglich alle behandelt. Und da wurde klar, wenn man alle Stellen zusammenzieht, dass das, was viele in der Sonntagsschule gelernt haben, nicht stimmt. Also in diesem Punkt nur. Ja. Eine Sonntagsschule ist eine sehr wichtige Sache. Nein, aber oft wird den Kindern gesagt, wenn du dich bekehrst, wenn du den Herrn Jesus als Retter annimmst, dann wirst du ins Buch des Lebens eingeschrieben werden. Aber da wird nie eine Bibelstelle angegeben. Als Beweis. Außer vielleicht eine, die das nicht sagt. Der Herr Jesus sagt nämlich seinen Jüngern in Lukas 10, freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Aber da steht nicht, dass sie eingeschrieben worden sind, als sie sich bekehrt hatten. Sondern da steht nur, sie sollen sich freuen, dass ihre Namen dort stehen. Nun, wenn man alle Stellen zusammennimmt, dann wird klar, jeder Mensch wurde ins Buch des Lebens eingeschrieben. Und zwar anlässlich der Erschaffung der Welt. Von Grundlegung der Welt an wird dieses Buch geführt. Weil Gott für jedes seiner menschlichen Wesen das Leben möchte. Aber wenn der einzelne Mensch zu Lebzeiten auf Erden die Gnadenzeit verstreichen lässt, so wird er aus dem Lebensbuch gelöscht. Also, ich habe hier diese Stellen kurz zusammengestellt, um die es damals in diesem Bibelstudientag ging. Und wenn man diese Stellen alle zusammennimmt, kommt das heraus. Mit anderen Worten, man kann sagen, das Buch des Lebens ist Gottes Dokumentation seiner Liebe zu allen Menschen. Er will das Leben. Jeder Mensch, der entstanden ist, ist von Gott gewollt. Und zwar übrigens von Anfang an. Also im Psalm 139 spricht König David darüber, wie er als ungeformter Knäuel im Mutterleib schon damals eingeschrieben war. Natürlich, weil er ja von Grundlegung der Welt an eingeschrieben wurde, bei Grundlegung der Welt eingeschrieben wurde, da war er natürlich auch schon da. Aber dieser Vers macht deutlich im Psalm 139, dass Gott auch eben das befruchtete Ei, mit dem ja die bestimmte Person festgelegt ist, dass das bereits ein hundertprozentiger Mensch ist. Also auch alle Abgetriebenen, alle durch Frühabort vernichtete Menschen, wenn man dann zum Beispiel denkt an solche Verhütungsmittel, die das eben zur Folge haben, wie zum Beispiel die Spirale und so weiter, das sind nicht Verhütungsmittel, sondern sind Mittel für Frühabort. Also wo kurz nach der Befruchtung das Leben zerstört wird. Aber alle diese Menschen sind wirkliche Menschen, die Gott kennt, mit Namen eingeschrieben hat ins Buch des Lebens. So ist also dieses Buch Gottes Dokumentation seiner Liebe zu allen Menschen. In 2. Mose 32,32, da geht es um das goldene Kalb. Gott will Israel vernichten und Mose betet. Und zwar so: Mose zeigt, er wollte stellvertretend für die damaligen Israeliten aus dem Buch des Lebens gelöscht werden. Aber er konnte nicht stellvertretend für andere sterben. Gott sagt, die Schuldigen selbst sollten ausgelöscht werden. Und aus dieser Stelle wird klar, die Israeliten von damals, also auch die Ungläubigen, und in 1. Korinther 10 lesen wir nämlich über die ausgezogenen Israeliten, an den meisten von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen. Die meisten waren nicht wiedergeboren. Aber Gott sagt, diese schuldigen Israeliten, die sollen aus dem Buch ausgelöscht werden. Also wird klar, dass also Sünder, Ungläubige im Buch des Lebens eingeschrieben waren. Im Psalm 9, Vers 5 geht es um heidnische Menschen und Gesetzlose. Und da wird auch deutlich, sie sind eingeschrieben in Gottes Buch. Weil sie nicht umkehren, sollen sie allerdings als Gericht für ewig daraus ausgelöscht werden. Im Psalm 69, Vers 28, auch da wird das Buch des Lebens erwähnt, und zwar in einem ganz interessanten Zusammenhang. Psalm 69, 1 bis 22 beschreibt die Kreuzigung Christi, prophetisch. Und ab Vers 23 wird das Gericht über Israel behandelt. Und da wird gesagt, über diejenigen, die Christus verworfen haben, sie sollen ausgelöscht werden aus dem Buch des Lebens. Also wir leiten ab. Die Juden, die damals Christus verworfen haben, waren im Buch des Lebens eingeschrieben. Aber als göttliches Gericht sollen die Unbußfertigen daraus gelöscht werden. Der Herr Jesus hat ja am Kreuz noch gebetet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und darum bekamen sie auch nach der Kreuzigung ab Pfingsten die Gelegenheit zur Buße und zur Umkehr, aber diejenigen, die diese Gelegenheit nicht annahmen, die sollten gelöscht werden. Ja, und dann vielleicht noch möchte ich erwähnen, Offenbarung 13, Vers 8. Dort geht es im Zusammenhang um die noch zukünftige große Drangsal nach der Entrückung der Gemeinde. Und da heißt es von diesen verführten Menschen in der antichristlichen Zeit: Und alle, die auf der Erde wohnen, werden es, das Tier, anbeten. Ein jeder, dessen Name nicht geschrieben ist in dem Buch des Lebens des geschlachteten Lammes von Grundlegung der Welt an. Nun, wichtig, hier steht, deren Name nicht geschrieben ist. Es steht hier nicht, deren Namen nicht eingeschrieben worden waren. Sondern zu diesem Zeitpunkt, nach der Entrückung, wenn die Gnadenzeit vorbei ist, stehen sie nicht mehr drin geschrieben. Ich habe das auf dem Skript noch ein bisschen von der griechischen Grammatik her erklärt. Die spezielle Verbform dort ist äußerst bemerkenswert. Aber weil das nicht unser Thema jetzt ist, übergehe ich das. Aber was klar wird aus diesem Vers, dieses Buch des Lebens wird hier genannt das Buch des Lebens des geschlachteten Lammes. Und es wird auch hier klar, seit wann es geführt wird, nämlich von Grundlegung der Welt an. Dasselbe findet man übrigens in Offenbarung 17, Vers 8, wo es heißt, das Tier, welches du sahst, war und ist nicht und wird aus dem Abgrund heraufsteigen und ins Verderben gehen. Und die auf der Erde wohnen, es geht also um die Zeit der antichristlichen Zeit, deren Namen nicht in dem Buch des Lebens geschrieben sind. Wieder steht hier nicht eingeschrieben worden waren, sondern nicht geschrieben sind. Die sind bereits gelöscht. Von Grundlegung der Welt an werden sich verwundern, wenn sie das Tier sehen, dass es war und nicht ist und da sein wird. Ich muss es vielleicht doch erklären. Hier im Griechischen haben wir die Form des Perfekts. Aber das Perfekt ist im Griechischen etwas ganz anderes als unser deutsches Perfekt. Wenn man etwas Vergangenes beschreibt, wie wir, ich bin in den Wald gegangen, ich habe dort Holz geschlagen und so weiter, das ist bei uns Perfekt, ja? Ich bin gegangen, ich habe geschlagen. Das würde man im Griechischen beschreiben mit Aorist. Aber wenn man das Perfekt benutzt, das ist relativ selten im Griechischen im Vergleich zum Aorist, dann hat das immer eine ganz besondere Absicht. Denn diese Zeitform drückt aus, etwas, das in der Vergangenheit geschehen ist und als Resultat bis heute andauert. Also hier wird gesagt, die sind nicht eingeschrieben von Grundlegung der Welt und stehen immer noch. Das wird hier verneint. Sie stehen nicht mehr. Darum kann nicht gesagt, sie sind eingeschrieben worden und stehen immer noch. Und darum ist es hier im Deutschen übersetzt mit deren Namen nicht geschrieben sind. Die sind nicht mehr da. Aber sie waren einmal drin. Und dann Offenbarung 20, da wo wir schon ein bisschen gelesen haben, beim letzten Gericht vor Gottes weißem Thron, wird klar gemacht, alle Ungläubigen werden dort zum letzten Gericht antreten müssen. Und das Buch des Lebens wird dokumentieren, eure Namen stehen nicht darin, darum müsst ihr in den ewigen Tod, das heißt in die ewige Gottesferne der Hölle gehen. Gott ist nicht vergesslich. Er kann alle Sterne mit Namen zählen, ja? Aber er führt dieses Buch als Dokumentation für uns Menschen, weil er kann dann dokumentieren, ich habe euch geliebt und ich wollte das Leben, aber ihr seid schuld, dass ihr nicht mehr drin seid. Ja, das führt uns nun zum nächsten Punkt. Viertens, kann der Mensch sich bekehren, wann er will? Nun, in Römer 3, Vers 9 steht, da ist keiner, der Gott suche. Und daraus leiten wir als Prinzip ab, kein Mensch sucht von sich aus Gott. Das ist sehr wichtig, weil manchmal wird gesagt, wenn jüngere Leute im Buddhismus und im Hinduismus etwas suchen, ja, eigentlich ist es Ausdruck von ihrer Suche nach Gott. Das stimmt überhaupt nicht. Die suchen dort, weil sie Gott nicht suchen. Gerade Römer 1 bis 3 macht deutlich, der Mensch ist durch und durch böse. Er hasst Gott und er sucht Gott nicht. Niemand von uns würde Gott suchen. Also, daraus leiten wir ab. Somit kann der Mensch sich gar nicht von sich aus bekehren. Wenn nun ein Mensch wirklich Gott sucht, und solche Menschen begegnen wir ja immer wieder, die suchen die Wahrheit, die suchen Gott, die sind dankbar, wenn man ihnen das Evangelium erklärt. Und es gibt Menschen, die sagen, warum haben wir mir das nicht früher erzählt? Oder Eingeborene, die sagen, warum seid ihr nicht schon längst gekommen, als mein Großvater noch lebte? Ich hätte das auch hören sollen. Aber wir werden gleich sehen, woher das kommt. Von sich aus sucht der Mensch Gott nicht. Er kann sich darum auch nicht von sich aus bekehren. Sein Wille ist gebunden durch Satan. 2. Korinther 4,4 steht, wie Satan denen, die verloren gehen, ihre Gedanken verblendet, verfinstert. Und unser Wille ist auch gebunden durch die Sünde. In 1. Mose 6, Vers 5 wird gesagt, im Blick auf die Menschheit vor der Sintflut, und alle Gedanken, lese das vor, und der Herr sah, dass des Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Gebilde der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Also im wahrsten Sinn des Wortes kann man also nicht von einem freien Willen des Menschen sprechen. Weil der Wille des Menschen ist geknechtet durch Satan und durch die Sünde. Luther hat ja ein Buch geschrieben über den gebundenen Willen. Und das stand natürlich ihm ganz groß vor Augen, weil ihm so in der Klosterzeit bewusst geworden ist, wie böse seine sündige Natur ist. Sein Beichtvater hat gefunden, er übertreibt ein bisschen, er nimmt das alles ein bisschen zu ernst. Aber er hat auch solche Sünden, die andere als, ja, nicht so schlimm anschauen, die hat er sehr, sehr schlimm empfunden. Und darum hat er auch so ein tiefes Verständnis bekommen von der Lehre im Römerbrief über die völlige Verdorbenheit des Menschen. Und darum hat Luther gelehrt, der Mensch hat keinen freien Willen. Der Wille ist gebunden durch das Böse. Aber hätte man Luther gefragt, ja, wie ist das mit dem Heiraten? Wählt der Mensch einfach so? Nein, natürlich. In diesem zwischenmenschlichen Bereich hat der Mensch schon Möglichkeit, so oder so zu wählen. Aber er meint mit dem gebundenen Willen ganz speziell in Bezug auf die Entscheidung im Blick auf Gott, im Blick auf das Heil. Da sagt er, der Mensch ist gebunden, er ist nicht einfach frei. Und hier wird deutlich, die Lehre der Pelagianer ist vollkommen falsch. Ich komme später auf Pelagius zurück, er lebte um 400 nach Christus. Das war ein Irrlehrer, der gesagt hatte, der Mensch ist völlig frei in seinem Willen. Der Mensch wird eigentlich auch gut geboren und er kann sich frei entscheiden für das Böse oder für das Gute. Und wenn er sich für das Gute entscheidet, dann kann er es auch. Aber diese Lehre ist also vollkommen falsch. Und für Pelagius war klar in seiner falschen Lehre, der Mensch kann sich bekehren, wann er will. Das ist einfach seine Entscheidung. Aber so ist das nicht. Nun lernen wir aber aus der Bibel, Gott ruft den Menschen. Und das tut er mindestens dreimal. Das soll man korrigieren auf dem Skript. Dreimal. Denn in Hiob 33, Vers 29 wird gesprochen darüber, wie Gott Menschen an Menschen wirkt, um sie abzuhalten vor dem Rennen ins Verderben. Und da heißt es dann, siehe, dieses tut Gott dreimal mit dem Manne, um ihn abzuhalten von dem Rennen ins Geschoss. Das ist also eine poetische Formulierung, dreimal, um das Drei ganz besonders zu betonen. Also dreimal ruft Gott jeden Menschen, nicht nur zweimal, dreimal. Mindestens. Ich denke, manche von uns könnten bezeugen, dass der Herr sie mehr als dreimal gerufen hat. Ganz ausdrücklich, ja? Und dann wird aus der Bibel klar, Gott hat Mittel und Wege, um zu den Menschen zu reden. Selbst zu den Menschen, die das Evangelium noch nie gehört haben. Gerade in Hiob 33, da geht es eben um Menschen, die das Wort Gottes nicht haben. Da wird davon gesprochen, wie Gott durch Träume zu ihnen sprechen kann. Ich rede nicht von denen, die das Wort Gottes haben. Ja? Ganz ausdrücklich nicht. Und dann zweitens wird gesprochen, wie Gott durch Krankheit spricht und den Menschen bis an den Rand des Todes bringt, um ihn zur Umkehr zu leiten. Das kann Gott also auch da, wo das Evangelium nicht verkündigt worden ist. Und weiter nach Römer 1, Vers 18 und folgende, Psalm 19, Vers 1 und folgende, Offenbarung 14, Vers 7, spricht Gott zu den Menschen durch die Schöpfung. Das Zeugnis der Schöpfung macht deutlich, dass Gott existiert. Die Ordnung in der Schöpfung kann unmöglich Zufall sein. Und zweitens, Römer 2, Vers 14 bis 16, Gott spricht zu den Menschen durch das Gewissen. Das macht ihnen deutlich, dass sie schuldig sind. Und dann kann ihnen klar werden, und ich muss diese Schuld bei dem Schöpfer abladen. Und wenn sie so in Reue und Buße zu ihm kommen, können sie gerettet werden. Also so wirkt Gott an jedem Menschen. An diesem Punkt fahren wir nach der Pause weiter.
Sie hörten soeben von Roger Libby den ersten Teil des Themas «Die biblische Lehre über Auserwählung und Zuvorbestimmung».
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libby. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den ersten Teil. Den zweiten Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de oder per Telefon unter 07745-8001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libby interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibby.ch. Ich buchstabiere ROGERLIEBI.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.